ARD.
Ich bin Frank König, hallo. Jetzt gibt's mal wieder einen Klassiker aus dem SWR1 Meilensteiner Archiv. Vor ziemlich genau 5 Jahren haben wir hier den 50. Geburtstag der Rockoper Tommy von The Who gefeiert. Am 19. Mai 1969 ist es rausgekommen. Wir feiern jetzt also den 55. Geburtstag mit einer Wiederholung dieses Meilensteine-Klassikers. Tommy war Folge 54 der Meilensteine. Damals gab es den geschichtlichen Überblick zum Erscheinungsjahr bei uns noch nicht. Deshalb hier kurz ein paar Stichworte zu 1969. Das Ereignis des Jahres war natürlich die Mondlandung. Übrigens, eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen war diese wahnsinnige Spannung, die uns das Fernsehen live vom Mond und aus dem Mondlandestudio direkt ins Wohnzimmer gebracht hat.
Noch 20 Meter über der Mondoberfläche. Die Welt hält den Atem an.
Okay, Engine stop.
Touchdown. Sie sind auf dem Mond gelandet.
Es ist nur ein kleiner Schritt für den Menschen, aber ein gigantischer Sprung für die Menschheit.
Auf der Erde geht's weit weniger friedlich zu. Es tobt der Vietnamkrieg und weltweit begehren vor allem junge Menschen dagegen auf. In Deutschland will der neue Bundeskanzler Willy Brandt die Welt etwas friedlicher machen. Sein Motto:
Wir wollen mehr Demokratie wagen.
In England raufen sich die Beatles nochmal zu einem weiteren Meisterwerk und Meilenstein zusammen. Das legendäre Abbey Road Album erscheint. Den SWR1 Meilensteine Podcast zu Abbey Road haben wir in unseren Shownotes verlinkt und die gibt's zuverlässig auf swr1.de. Die Hippies zeigen 1969, wie es auch friedlicher zugehen könnte auf der Welt. Beim Woodstock Festival feiern Hunderttausende friedlich Love, Peace and Music. Mit dabei natürlich auch The Who und Tommy. Der SWR1 Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek. Und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. So, und jetzt viel Spaß mit dem Meilensteine-Klassiker zu Tommy. Mit dabei sind Katharina Heinius aus der SWR1 Musikredaktion und unser ehemaliger Kollege Werner Köhler.
SWR1, Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
Tommy von The Who ist unser Meilenstein-Album in dieser Woche. Rausgekommen ist es vor ziemlich genau 50 Jahren, am 23. April 1969. Es war ein Konzeptalbum, aber nicht nur das. Tommy ist eine richtige Rockoper. Nicht die erste, aber die kommerziell erfolgreichste. Richtig Kult ist Tommy geworden. Das Album hat in den USA Doppelplatin abgeräumt und auch in Europa mehrere goldene Schallplatten erspielt. Und neben dem Album der Who gab es später noch einen Film, diverse Musical-Inszenierungen, eine Orchesterversion und. Wir sprechen aber heute über das Original 50 Jahre Tommy von The Who. Die Songs wurden fast alle von Pete Townshend geschrieben und stark beeinflusst hat ihn dabei sein Guru, der von ihm sehr verehrte indische Mystiker Meher Baba. Von ihm ist der Satz überliefert: Je größer die Liebe, desto sanfter die Stimme. Und das führt in letzter Konsequenz dazu, dass man gar keine Worte mehr braucht, hat er gesagt. 44 Jahre seines Lebens hat Meher Baba dann geschwiegen. Eine interessante These, die aber unserem Beruf hier im SWR1-Studio diametral entgegenläuft. Ich begrüße mit sanfter Stimme die Acid Queen von SWR1 Rheinland-Pfalz, Katharina Heinius.
Hallo, Tommy, can you hear me?
Bitte nicht wörtlich nehmen. Was das mit der Acid Queen auf sich hat, erklären wir später. Und Musikexperte Werner Köhler, der sagt, das ist ein Album, auf das ich mich gar nicht so sehr vorbereiten muss.
Nö, ich habe keinen Aufschrieb dabei. Ich mache das alles aus der Lameng. Ich bin alt genug, das alles noch erlebt zu haben, damals, als sie rauskamen.
Ich bin Frank König und hier kommt, wie es sich für eine richtige Oper gehört, die Ouvertüre zu Tommy. Ouvertüre. Die Ouvertüre zu Tommy. schon verrückt. Da legt man damals 1969 eine Platte von The Who auf und was hört man? Ein Horn, ein Waldhorn, geblasen von John Entwistle. Werner, das war ja wohl was ganz Irres damals, oder? Wie hast du das aufgenommen, als das rauskam?
Also ich war 14, 15 Jahre alt, als die Meldung kam, die Who arbeiten an einer Rockoper, war das für mich erstmal, ich war sehr, sehr skeptisch, weil die Who, das waren ja die wilden Jungs, die Instrumente zerschlugen und wilde Kerle und jetzt fangen die an, eine Oper zu schreiben. Wie furchtbar, das ist ja völlig daneben. Jetzt kommt Orchester und Geigen und sowas. Und die große Erleichterung war, als ich das dann gehört habe, die Band Who ist noch erkennbar. Die Band Who spielt tatsächlich, ich brauche keine Geigen, nur ein Waldhorn, was witzigerweise eben John Entwistle spielt. Wir waren total von den Socken, total begeistert.
The Who war ja eigentlich für ihre harte Gangart bekannt. Du hast es ja gerade gesagt, ja, galten Chaoten. Als die lauteste Rockband der Welt, als Chaoten, zertrümmerten ihre Instrumente nach dem Gig oder während des Gigs und haben das dann als Kunst, ne, Dekonstruktivismus gefeiert. Aber andere haben gesagt, das sind einfach nur Chaoten. Katharina, was hat die damals darauf gebracht, eine Oper zu machen? Wie kam es dazu?
Naja, du hast es ja eben schon angesprochen. Sie haben ja viel kaputt gemacht und auf der Bühne und auch das Publikum hat immer relativ viel kaputt gemacht im Zuschauerraum. Und das führte dazu, dass The Who Riesenrechnungen zu bezahlen hatten. Also wirklich Riesenrechnungen von den Veranstaltern, von den Veranstaltungsorten, auch von den Hotelzimmern, in denen sie gewohnt haben. Also da
kann man das Wohnen nennen? Kann man das Wohnen nennen?
Keith Moon nicht zimperlich mit dem.
Wohnst du schon oder schlägst du es noch kaputt?
Genau. Und sie hatten einfach Riesenrechnungen zu bezahlen und es war klar, sie mussten jetzt was machen und sie mussten jetzt auch erfolgreich sein und sie mussten Musik schreiben, die auch anders ist. Also natürlich schwingt da auch Sgt. Pepper ein bisschen mit von den Beatles, was ja auch schon ein Kunstwerk in sich ist und so diese Idee auch so ein bisschen von diesen Single-Alben weg zu Alben, die Geschichten erzählen, die Konzepte haben und damit dann zu sagen, okay, wir kombinieren das alles, was in der Luft liegt, miteinander und schreiben und auch die Rockmusik in sich zu heben, auch das ist eine Idee, ne? Also zu sagen, okay, Rockmusik ist nicht nur Unterhaltung oder nicht nur zum Zeitvertreib, sondern wir haben auch Geschichten zu erzählen. Da steckt mehr dahinter, als ihr gerade denkt. Und dadurch, dass sie es auch Rockoper nennen, heben sie es auf ein ganz anderes Level. Die Rockmusik wird plötzlich seriös, sie wird künstlerisch, sie wird zu einem dramatischen Medium und all das schafft Pete Townshend. Das ist der Kopf hinter Tommy. Auch das müssen wir sagen. Nicht die anderen. Es ist vor allem Pete, der hier federführend ist und der diese Idee entwickelt, dieser Rockoper und die Geschichte erst entwickelt, dann die Songs schreibt und dann die Band überzeugt, es zu machen. Und das alles steckt hinter Tommy und bringt ihnen dann auch am Ende den Erfolg. Jetzt habe ich deine Anfangsfrage vergessen.
Du hast sie schon beantwortet. Das ist alles gut.
Ich wollte noch zur Zeit sagen, das ist natürlich nur in genau dieser Zeit möglich gewesen. 1967, Sgt. Pepper hat die Türen alle aufgemacht und es war eine Zeit, in der alles möglich war. Dass man nämlich mit einer Rockoper Geld verdienen kann, ging eigentlich nur in dieser Zeit, in dieser Aufbruchstimmung, in der die Bands alle neuen Wege gegangen sind und sich gleichzeitig sicher sein konnten, die Fans gehen mit, die sind offen. Solche Fans gab's, denke ich, vor allen Dingen in dieser Zeit.
Und für The Who war es vor allem auch Kit Lambert. Das war ein Manager von ihnen, Mitte der 60er. Das war ein Sohn eines ganz berühmten Dirigenten. Also der hat die klassische Musik auch ein bisschen zu Pete Townshend vor allem gebracht. Er hat ihm Wagner-Platten gegeben, also Platten von Richard Wagner, der die wirklich großen dramatischen Opern geschrieben hat und hat ihn damit in Berührung gebracht und hat, glaube ich, dann damit auch so ein bisschen das aus ihm rausgekitzelt zu sagen, ja, das schaffen wir auch mit der Rockmusik. Auch das können wir in der Rockmusik
und bewegen. Der war ja auch nicht nur Manager, ne? Der hat ja auch produziert. Das muss man vielleicht auch mal sagen. Der war mit im Studio und phänomenal ist auch das Klangbild. Das klingt ja monumental, das Ding. Also wenn man sich nur mal den Schlagzeugmix von Keith Moon, das habe ich mir eben noch mal zu Gemüte geführt, wie das von einem Ende zum anderen fliegt, das ist ja wunderbar.
Das Bemerkenswerte finde ich aber jetzt im Gegensatz zu Sgt. Pepper, die arbeiten wirklich mit Bordmitteln. Es sind keine fremden Musiker dabei, kein Orchester, keine großen Soundeffekte, da spielt eine Band. Natürlich im Mehrspurverfahren aufgenommen, manchmal hört man 4 oder 5 Mal die Gitarre von Pete Townshend. Aber ich habe eine Band im Studio und die bewältigen dieses Riesenprojekt mit Bordmitteln.
Großartig.
Und auch die Komposition, um auf die Ouvertüre nochmal zu kommen. das entspricht einer ganz klassischen Ouvertüre aus der Oper. Also sie verarbeiten hier schon alle Themen, die sie dann später in den Songs, die wir wiederfinden. Alles das findet in der Ouvertüre statt. Das ist also wirklich ein ganz konkreter Bezugspunkt zur Klassik.
Mhm. Wir hören jetzt in den Song 1921 rein. Ich glaube, wir hören jetzt erstmal den Song und dann reden wir über den Inhalt. Got a feeling 21 is gonna be a good year. Especially if you and me sit in together. So you think 21 is gonna be a good year. Could be good for me and her, but you and her, no, never. 1921, was war denn da? Was ist das? Hat das mit der Geschichte zu tun?
Also das ist ja die Stelle der Geschichte, wo der, also ganz am Anfang, der Vater kommt von einem langjährigen Kriegseinsatz nach Hause. Also es ist tatsächlich der Erste Weltkrieg gemeint, darauf spielt Townsend hier an. Und er kommt nach Hause und die Mutter mit Tommy hatte einen Liebhaber in der Zeit, in der der Vater im Krieg war. Und der Vater kommt nach Hause und sagt, was ist denn hier passiert? Ne? Und er mordet dann den Liebhaber der Mutter. Und das sieht Tommy. Das ist praktisch die Ausgangssituation für alles, was dann weiter folgt. Und die Eltern, der leibliche Vater und die Mutter, reden dann auf Tommy ein und sagen, you didn't hear it, you didn't see it, you never heard it. You didn't hear it, you didn't see it, you never heard it, not a word of it, you won't say nothing to no one, never tell a soul what you know is the truth. Also sie reden praktisch auf ihn ein, du hast nichts gehört, du hast nichts gesehen, du wirst nie jemandem was sagen. Und das ist ja dann genau das Handicap, womit halt Tommy dann auch zu tun hat. Er wird ja dann taub, stumm und blind. Und
wenn man genau hinhört, man hört Pete Townsend, wie er im Hintergrund sagt, I heard it, I saw it. Also der Konflikt ist hier dargestellt. Du darfst es nicht gesehen haben, aber ich habe es doch gesehen. Und das führt dann zu der Katastrophe. Übrigens, hier an der Stelle und überhaupt in dem Album unterscheidet sich's doch ganz groß von einer normalen Oper, die ja die Rollen verteilt hat. Ne? Die Hauptrolle, Nebenrollen, jede Figur hat eine eigene Stimme, wird durch verschiedene Personen gemacht. Hier singt alles Roger Daltrey, er spielt gleichzeitig alle Rollen, was das Verständnis manchmal schwierig macht, weil man nicht hört, wann wechselt er in die Mutterrolle, wann singt er den Vater. Das wurde ja bei den Musical-Inszenierungen dann natürlich ausgebügelt, aber das ist so nicht ganz leicht zu verstehen.
Vielleicht muss man ergänzen, für die, die jetzt den Film im Kopf haben, da ist nämlich die Handlung genau andersrum. Da tötet der Liebhaber den Vater, der wieder nach Hause kommt und dann überlebt praktisch der Liebhaber und erzählt die Geschichte mit Tommy weiter. Nur, dass man das im Hinterkopf hat. Auf der Platte, auf der Ursprungsplatte ist es praktisch genau andersrum wie im Film.
Ja, die Handlung wurde ja für Film und dann fürs Musical immer mal so leicht korrigiert, verändert, damit sich es einfach besser darstellen lässt.
Also wir halten fest, der Tommy ist ein schwerst traumatisiertes Kind, was den Mord des Vaters, respektive des Liebhabers, miterlebt hat und nicht drüber reden darf. Und ihm wird ausgeredet, dass er das überhaupt jemals wahrgenommen hat, jemals erlebt hat. Und dann treten diverse Charaktere auf, die sich mit diesem Phänomen teils wirklich richtig fies auseinandersetzen. Also was passiert da? Der wird wirklich richtig gequält, der Tommy.
Naja, erstmal muss man sagen, Tommy wird dadurch, er verliert alle Wahrnehmungen, weil er eben nicht sehen darf, sieht er auch nichts mehr. Weil er nicht mehr reden darf, nicht drüber reden darf, redet er überhaupt nicht mehr. Das heißt, er wird ein kompletter Autist.
Und er hört und dann, auch nichts mehr, weil er nichts hören.
Er hört nichts mehr, genau. Darf nicht hören. Er reagiert nicht mehr auf seine Umwelt. Und dann kommen diese Figuren, von denen du gerade sprichst, die dann versuchen, ihn auf verschiedenste Weise irgendwie zu heilen.
Als da sind, Katharina?
Also es ist der Hawker zum einen, der Priester, der bisschen zwielichtige Priester, möchte ich fast sagen. Dann kommt der Cousin Kevin, der praktisch auf ihn aufpassen soll, aber der ihn mehr oder weniger quält, in die Badewanne tunkt und ihn also richtig, richtig quält einfach. Dann kommt die Acid Queen, die ihn versucht mit sämtlichen mit Mittelchen und auch mit Sex irgendwie aus seinem Trauma zu befreien. Dann haben wir noch, dann gibt es noch einen Arzt, der Mittelchen und Heilung verspricht und der Onkel.
Ach, der schlimme Onkel. Der das schlimme war der Onkel. Mit dem Missbrauch.
Ja,
genau, das ist Onkel Ernie.
Onkel Ernie, genau. Ja, also es gibt unterschiedliche Versuche tatsächlich der verzweifelten Eltern dann am Ende Tommy aus dieser Situation rauszuholen.
Wobei der Onkel Ernie, der missbraucht ihn ja wohl, ohne dass die Eltern das wissen, ne? Die sind ja nicht da.
Ja, die vertrauen ihm, dem Onkel, genau. Den Sohn an.
Hören wir mal in die Songs rein. Eyesight to the Blind, das ist der Song vom Hawker. Dann der Cousin Kevin, der Cousin. Die Acid Queen und Fiddle About, das ist der Song über Onkel Ernie. Fiddle About, der fummelt rum. Es ist ein Song, bei dem ich mit dem Brechreiz kämpfen muss, ehrlich gesagt. Onkel Ernie, der den Jungen missbraucht und darüber singt, als wenn das, probieren wir es halt mal aus, wenn er sich nicht wehren kann. Ne?
Das ist vollkommen gewissenlos. Gruselos.
Es war aber vollkommen gewissenlos und in der Art, in der Klarheit, wie das beschrieben wird. Ich meine, heute ist ja eine große Sensibilität für dieses Thema da. Haben die Leute gewusst, was der da singt? Ich meine, in den 60er Jahren war das ja noch nicht so, so opportun, über sowas überhaupt zu sprechen.
Und Pete Townsend war auch selbst betroffen. Also das ist kein Song, den er jetzt so aus der Luft greift. Der ist viel bei seiner Großmutter groß geworden und es ist ihm wohl auch tatsächlich selbst passiert, dass er als Kind missbraucht wurde. Und deswegen ist dieser Song auch auf diesem Album mit drauf.
Vielleicht haben es nicht alle damals verstanden, aber ich erinnere mich gut, dass wir genau wussten, worum es ging. Gibt ja auch die Zeile Down with the Bedclothes, Up with the Nightshirt. Ja. Also die Decke runter, Nachthemd hoch. Das ist sehr drastisch ausgedrückt. Überhaupt finde ich sehr bewundernswert, wie Pete Townsend das macht. Das sind alles großartige Songs. Es ist kein Verkünsteln drin, alles sehr klar ausgedrückt, mit einfachsten Worten, die aber dann eine unglaubliche Stärke entwickeln. Gerade in diesem Song, es gibt noch andere, wo er mit wenigen Worten ganz, ganz viel Wirkung erreicht. Auch eine Eigenschaft, die ich ihm damals so nicht zugetraut hätte. Ein ganz einfacher Gitarrist, Bandgitarrist, der sonst nur mit seinem Gitarrespiel in den Vordergrund getreten ist und plötzlich hier diese dichterische, kompositorische Ader zeigt. Das ist unglaublich.
Müssen wir nochmal aufklären, was es jetzt mit der Acid Queen auf sich hat, wenn ich vorhin gesagt habe, die Acid Queen von SWR 1, du darfst diesen Titel tragen. Du hast sie selbst schon gesungen, Katharina.
Das stimmt, ja. Ich habe mit meiner allerersten Band, haben wir Tommy aufgeführt. Das war 2008 und das war für mich ein wahnsinniges Erlebnis, weil ich dieses Stück vorher nicht kannte und ich habe dann die DVD in die Hand gedrückt bekommen und gesagt, wir machen das jetzt, okay, alles klar, ich gucke mir den Film an. Und dann habe ich mir den Film angeguckt und ich war ehrlich gesagt ein bisschen schockiert. Ich habe gedacht, das wollen wir auf die Bühne bringen, das geht nicht, das will ich nicht, das ist komisch, das fühlt sich seltsam an. Und dann bin ich zurück in die Bandprobe und habe gesagt, also Leute, wollt ihr das wirklich machen? Ja, ja, wir machen das. Und dann habe ich eine Konzert-DVD bekommen und habe mir die angeguckt, wo dann die Rollen auch verteilt gesungen werden. Und dann ist es plötzlich auch nicht mehr so abgefahren. Und man muss ja auch sagen, der Film spielt ja auch mit Symbolik und ist überladen. Hier Ken Russell als Regisseur ist ja auch echt eine Granate unter den Regisseuren irgendwie. Und all das weggenommen und nur das Stück betrachtet, war für mich dann in Ordnung. Und die Acid Queen war so das komplette Gegenteil von mir selbst. Auch so mit sich kokettieren und die Frauenrolle so ein bisschen raus und so ein bisschen das Verruchte und natürlich auch diese ganzen Drogen, die da bei ihr mitschwingen.
Interessant,
und so.
Wie deine Stimme sich gerade verändert.
Und ich habe mich echt in die Rolle dann reingedacht und habe dann auch tatsächlich das allererste Mal für mich hohe Schuhe auf der Bühne angezogen, weil ich gesehen habe, dass Patti LaBelle das auch macht und sich dadurch auch kickt in gewisser Weise. Und dann braucht man so eine ganz bestimmte Haltung, ne, wo man die Schultern so ein bisschen zurücknimmt.
Sie können es jetzt leider draußen nicht sehen, aber wir sehen es sehr gut.
Und dann ging das richtig ab und da habe ich gesagt, okay, jetzt gehe ich hier raus und mache die Acid Queen. Und das war für mich ein toller Moment, der mich sehr geprägt hat, ehrlich gesagt.
Damals, als es rauskam, gab es natürlich keine DVDs. Wir konnten das nicht sehen, nur im Radio hören von der Platte. Und da gab es eine interessante Entwicklung hier in Deutschland. Die Who war nicht hier auf Tour in dieser Zeit. Man hatte also keine Möglichkeit, das Ding auf der Bühne zu sehen. Da gab es eine deutsche Band, die hieß The German Bonds. Die haben sich in Windeseile, nachdem diese Platte rauskam, das draufgearbeitet und sind damit hier in Deutschland auf Tournee gegangen mit Tommy in einer wirklich fantastischen Aufführung. Die konnten das spielen. Es war dann quasi Tommy für die Fans vom Lande, die das live sehen wollten, eben nicht von den Who, aber von den German Bonds. Trotzdem unvergessen für mich.
Und es gab ja auch in den 90ern in Offenbach wurde ja extra das Kapitol errichtet, dass da eben auch Tommy eigentlich dauerhaft gespielt werden sollte. Ja, hat nicht ganz geklappt, aber das Kapitol steht immer noch.
Wir machen weiter beim Original. Christmas heißt der nächste Song. Wie kann er gerettet werden von der ewigen Verdammnis sozusagen? Wie geht das? Es spielt an Weihnachten, der Song, und die Kinder sind aufgeregt. Was steckt noch drin?
Ja, Tommy kriegt von all dem nichts mit. Er ist ein Kind und alle Kinder freuen sich auf Weihnachten über die Geschenke und er ist einfach in sich versunken und die Eltern fragen sich, wie kriegen wir denn da raus?
Surrounded by his friends, he sits so silently and unaware of everything. Ja. Im Film wird so dargestellt, dass er in so einem Bobbycar sitzt, in so einem Tretauto und dann die Geschenke hingehalten bekommt und um ihn drumherum ist das Leben und der Weihnachtsbaum leuchtet und glitzert und der Vater und die Mutter springen rundherum. Aber er bekommt von der Welt nichts mit.
Und im Mittelteil, das finde ich sehr eindrucksvoll, wenn dann diese Teile kommen, Tommy, can you hear me? Wie immer wieder die Eltern versuchen zu sagen, Tommy, kannst du uns nicht hören? Hör uns doch.
Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me?
Es taucht immer wieder auf. Tommy, can you hear me?
Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Tommy, can you hear me? Can you hear me?
Aber er reflektiert selber, man hört seine Gedanken auch, gell? Dieses See me, feel me.
Feel me, touch me, feel me.
Das ist ja letztens seine innere Stimme, die man
hat.
Er
hat ja eine Innenwelt, er kann aber nicht mit der Außenwelt kommunizieren. Mhm. In ihm ist ja alles, aber es geht nicht nach außen.
Das ist ja das Absurde, dass die Eltern ihm auf der einen Seite verbieten, zu sehen, zu hören und zu reden, ne? Also aufgrund dieser Situation, die wir schon besprochen haben, aufgrund dieses Ereignisses, des Mordes, den er gesehen hat, und dann ihn aber trotzdem immer wieder anstürmen und sagen, hier, hallo, bist du da? Komm wieder zu uns, sei da und so. Und Tommy sagt, ihr nehmt mich selbst gar nicht wahr. Ihr spürt gar nicht, wer ich bin, wer, ne? See me, feel me, touch me, heal me. Eigentlich ist es ein verzweifelter Ausruf. Er schreit eigentlich, erklär mir, was damals passiert ist.
Und grandios, wenn wir mal aufs Musikalische zu sprechen kommen, ist ja wirklich, wie homogen das ist. Es wird eine Geschichte erzählt, es kleidet aber nie in so ein Musical-Kitsch, sage ich mal, ab. Und wie die zusammenspielen und es, du merkst aber trotzdem, dass die ganze Zeit eine Geschichte gespielt wird. Also in dem Lied könnte ich mich verlieben, vor allem in Keith Moons Schlagzeugspiel auch.
Es sind immer Who-Songs. Ja. Die Band bleibt intakt, die verkünstelt sich nicht. Und wenn man genau aufpasst, wir alle drei spielen ein bisschen Gitarre. Townsend bleibt, wie heißt das schöne Wort? Schuster, bleib bei deinen Leisten. Der entwickelt jeden Song von der Gitarre aus.
Ja.
In jedem Song ist die Gitarre ein maßgebliches Instrument. Und wenn man es nachvollzieht, das sind alles gut greifbare Akkorde auf der Gitarre. Er geht nicht wie ein Komponist dran, ich brauche jetzt diese Melodie oder diesen Kontrapunkt. Alles weg, es bleibt eine Band und trotzdem eine Oper.
Und alle Songs, das war die Idee dahinter, sollten live spielbar sein. Also genau. Sie wollten kein Album machen wie Sgt. Pepper von den Beatles zum Beispiel. Das konnte man in der Zeit nicht live spielen. Das war unmöglich. Aber Tommy sollte live spielbar sein. Und das haben sie ja dann tatsächlich auch gemacht. Sie sind ja dann auch, haben es in Woodstock gespielt. Witzigerweise morgens in den Morgenstunden.
Morgens um 4, glaube
genau,
ich, war es.
Weil John Entwistle aus Versehen eine Cola getrunken hat auf dem Festival. Sie hatten sich eigentlich eigene Getränke mitgebracht, mit nach Woodstock, weil sie wussten, dass das Wasser mit Acid versetzt ist.
Wer hat das gemacht? Die Acid Queen.
Ja. Und John Entwistle hat gedacht, ah ja, ist ja nur eine Cola, die kann ich ja trinken. Und dann hat er die getrunken und dann ist er weggetreten. Und dann
und Carlos Santana hat trotzdem gespielt.
Und geglaubt, er wirkt eine Schlange. Ja. Aber das ist eine andere Geschichte.
Auf jeden Fall konnte The Who nicht mehr auftreten. Und die haben dann morgens gespielt, tatsächlich in den frühen Morgenstunden. Und Roger Daltrey hat mal so schön erzählt, dann hat er See Me, Feel Me gesungen. Also die Stelle, wo auch Tommy zum Messias wird und dann ist die Sonne hinten aufgegangen.
Ah, herrlich. Schön kitschiger könnte man sich ja gar nicht ausmalen. Aber mir ist da, als du gerade von dem Gitarrenspiel gesprochen hast, von Pete Townsend, ist mir aufgefallen, dass ja alle was gemeinsam haben, alle Instrumentalisten in der Band. Ne? Pete Townsend hat diesen unglaublichen, das sind ja gar nicht die Akkorde, die er spielt, sondern dieser Anschlag, den er hat, das Geheimnis. Das ist, geht ja alles unheimlich schnell. Ich kann doch nicht mal so schnell gucken, wie der spielen kann. Und dann dieser Wühlbass von John Entwistle, der ist ja auch ein ganz spezieller Anschlag. Spielt ja keiner so Bass wie der. Das ist ja unfassbar. Und dieses völlig...
Dieses Melodiöse meinst du
im Bass? Und genauso spielt Keith Moon Schlagzeug. Das heißt, der spielt nicht einfach Schlagzeug, sondern er spielt ja praktisch auch melodiöses Schlagzeug.
Das ist Teil der Musik, ja.
Und wenn man sich jetzt Roger Daltrey anschaut mit seinem Mikrofon, wie er das Mikrofon durch die Luft wirbelt und die Band praktisch dirigiert, dann spielt er auch mit diesem Mikrofon so wie kein anderer.
Der Pinball Wizard ist der größte Hit vom Album und ich glaube, es gibt keinen anderen Song auf dem Album, der für so viele Gitarrenintros das Vorbild war. Katharina, du hast da was zusammengestellt.
Ja. Hören wir mal ins Original und dann gehen wir weiter. So, dann sind wir hier bei ELO, Night in the City vom Album Out of the Blue. Und David Bowie mit Ziggy Stardust.
Das lässt sich halt auch schön auf der Gitarre spielen.
Ja. Aber es ist schon ein stilprägendes Intro auf jeden Fall
absolut
gewesen.
Absolut. Und Bowie kannte ja auch The Who. Natürlich. Also die waren ja auch befreundet. Und das ist ganz klar auch eine Anlehnung von Rockoper zu Rockoper sozusagen.
Es ist so ein einfacher Anfang. Aber diese schnelle Akustikgitarre. Und dann kommt die verzerrte, die nur einen Ton spielt. Brah, wie das da reinbrettert.
Es hat auch eine unglaubliche Energie.
Ja.
Das ist auch speziell für ihn, ne? Dass er sehr oft akustische mit elektrischer Gitarre, mit verzerrter elektrischer Gitarre kombiniert und dadurch eine unglaubliche Gitarrenbandbreite in der Musik herstellt. Tja, bleibt uns doch auf jeden Fall jetzt bei den Pinball Wizard zu hören. Hier ist er.
He stands like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit count.
So, da kommt der Pinball Wizard, also der Meister des Flipperspiels, kann man sagen. Wie geht denn das zusammen?
Das ist mir immer ein Rätsel gewesen. Wie geht das, wenn man blind, taub und stumm ist? Gut, stumm ist egal. Flipper spielen kann, ohne die Kugel zu sehen. Und dann es wird ja im Lied beantwortet, he plays by intuition. Er fühlt das.
Mhm. Das ist eigentlich ein Gag-Lied. Also eigentlich ist das der letzte Song, der für dieses Album entstanden ist, mehr oder weniger ja, aus einem Scherz raus. Townsend war mit dem Schriftsteller Nick Cohn befreundet, der unter anderem einen Roman geschrieben hat über ein 15-jähriges Mädchen, das super im Flipperspielen ist und alle in den Schatten stellt. Teenage Pinball Queen heißt der Roman. Und dieser Schriftsteller Nick Cohn, der hat damals Ende der 60er auch für die New York Times geschrieben, und zwar Plattenkritiken. Aha. Und zu ihm ist Townsend gegangen und hat dann gesagt, hier, also stell dir mal vor, wir haben auf dem nächsten The Who-Album ein Stück übers Flipperspielen drauf. Würdest du uns da eine gute Kritik geben? Sagt er, klar. Also hat Townsend einen Song übers Flipperspielen geschrieben und er dachte eigentlich, war eigentlich nicht so zufrieden mit der Nummer, Townsend. Und im Studio haben ihm dann tatsächlich alle anderen auch gesagt, boah, das ist der Hit, das müssen wir unbedingt mit einbauen. Und das ist auch der Song, den am Ende ja, den Zugang zur Geschichte uns erleichtert, aber auch der Band an sich, weil man muss sich das vorstellen, Tommy war ein Projekt von Pete Townsend, der hatte irgendwie so die Fäden in der Hand und die Band war eigentlich nicht so begeistert von dem Ganzen. Die haben immer gedacht, okay, mach mal und ja, okay, wir machen mit, aber irgendwie hat sie es nicht so gecatcht. Und dann kam er mit dem Pinball Wizard um die Ecke und dann waren die anderen auch Feuer und Flamme und haben gesagt, boah, das machen wir und wir stehen jetzt voll dahinter. Und dann gibt es so eine schöne Anekdote, wo Townsend durchs Studio gelaufen ist und dann auch Roger Daltrey gehört hat, wie er plötzlich Tommy singt. Er hat es plötzlich anders gesungen. Und dieser Song, ja, für viele die Eintrittskarte ins Stück, für die Band auch, für uns auch. Also, ja.
Und ein Riesenhit.
Ein Riesenhit.
Unabhängig vom Album.
Und für Tommy war diese Inselbegabung in gewisser Weise ein Schritt zur Befreiung. I'm free. Da war es wieder.
Da ist es wieder. Ja,
es ist ganz fantastisch, wie die Themen, die Melodien durch die Lieder wieder erkennbar werden, also an anderer Stelle immer wieder auftauchen. Jetzt taucht der Pinball Wizard in I'm Free auf.
Ja.
Genau wie in der Ouvertüre verschiedene Melodien von der Acid Queen auch schon mal vorkommen, auch später wieder vorkommen. Ist also dann doch ein gigantisches Konstrukt irgendwie.
Ja, auch wie durchdacht das ist, genau. Von Pete Townsend. Also wie er da echt Motive verarbeitet, wie in einer Oper. Er verarbeitet Motive.
Und ich habe hier den Mittelteil ausgewählt, weil ich nochmal herausstellen wollte, kommt ja nicht viel Soloarbeit, längere Soloarbeit vor von ihm, aber dieses Akustikgitarren-Solo finde ich ganz wunderbar, was er da spielt.
Ist nicht der Gitarrengott wie Clapton oder Hendrix, die ja dann mit Soli runterreißen. Townsend bleibt meistens in der Harmonie. Also spielt mehrstimmig, erfindet selbst, habe ich manchmal das Gefühl, Harmonien, die es noch gar nicht gibt. Und mir ist vorhin aufgefallen, oft bleibt der Bass in einem Grundton stehen und darüber entwickelt Townsend über diesem einen Ton alle möglichen Variationen von Akkorden und Melodien, die überall hinführen, aber immer als Basis diesen einen Ton haben. Das ist eine ganz eigentümliche Gitarrenarbeit, die ich kenne keinen anderen, der so spielt.
I'm free in der Handlung, wo sind wir da jetzt?
Tommy kann gerade wieder sehen und hören und sprechen. Also er ist praktisch befreit.
Mhm.
Und wie schafft er das eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Er zerschlägt sein Spiegelbild.
Er zerschlägt sein Spiegelbild, genau. Smash the Mirror.
Der Doktor steht vor dem Spiegel und schlägt in den Spiegel und dann zerbricht alles und er wird frei.
Sie singen ja Go to the Mirror, Boy.
Genau. So, das hören wir jetzt auch. Ja, was geht jetzt ab? Also er zerschlägt den Spiegel, befreit sich und er wird so eine Art
Messias.
Ja, er schart Jünger um sich. Meine Güte, ein Wandel? Wie kommt's?
Tja, weil das, was jahrzehntelang in ihm geruht hat und seine eigenen Gedanken, seine Philosophie, seine Religion nur nach außen gehen und er sie mitteilen kann und in einer Welt gelebt hat, die sonst keiner erlebt hat. Also eine Innenwelt wirklich erlebt hat in allen möglichen Facetten und nun etwas zu sagen hat.
Die Blockade ist gelöst. Er ist erlöst worden
und wird zum
Messias. Also
Erlöser.
Auch das. So sieht er sich zumindest auch selbst.
Und seine Fans, seine Jünger sozusagen, sehen ihn auch so. Aber dann passiert etwas, womit man jetzt dann nicht gerechnet hat. Jetzt denkt man, okay, er ist jetzt der Superstar. Und
das Happy End kommt jetzt? Nee.
Das wird dann groß in den Zeitungen. Sie singen dann noch extra, read all about it. Pinball Wizard and the Miracle Cure. Extra, extra, read all about it.
Extra,
extra. Und dann kommt das alles irgendwie in die Presse und so. Dann reisen ihm die Leute hinterher und es gibt richtig Fans.
Und er macht Veranstaltungen, steht dann auf der Bühne.
Genau. Und dann kommt auch ein Song, der auf dem Album mit drauf ist, Sally Simpson. Das ist eigentlich der Song, der als erstes dafür fertig war, für Tommy. Wo es dann darum geht, dass ja ein Fan, ein junges Mädchen sich zu Hause hübsch macht und fertig macht und total aufgeregt ist, weil sie jetzt Tommy trifft. Also dieser Fan-Wahnsinn wird eigentlich in diesem Song thematisiert, mit dem The Who auch zu kämpfen hatten in der Zeit. Sally just had to let him know she loved him and leapt up on the rostrum. She ran across stage to the spotlit figure and brushed him on the face. Tommy whirled round as a uniformed man threw her off the stage. She knew from the start deep down in her heart she and Tommy were worlds apart. Ja, da kommt der Fankult raus.
Das ist das Thema, das witzigerweise ja Roger Waters in The Wall 10 Jahre später erneut aufgreift. Das schwierige oder auch gesagt Nicht-Verhältnis zwischen Rockstar und seinem Publikum. Dieses kaputte Verhältnis, was eigentlich gar nicht funktionieren kann, wenn man Menschen, die eigentlich Menschen sind, so anhimmelt, dass man sie vergöttert im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist bei den Who da und das wird das Thema von Pink Floyd by the Wall.
Und für Pete Townsend ging es auch darum zu zeigen, was man für eine Verantwortung hat als Künstler, der die Bühne betritt und Songs singt und Leute, die davor stehen und zuhören. Also dass da eine gesellschaftliche Verantwortung dahinter steckt.
Weil die das als Botschaft nehmen.
Weil die das als gegeben nehmen, als Botschaft, als
als Lebensplan, Plan. Als alles.
Genau. Ja. Und das ist was
ist eine Gefahr drin und die wird da beschrieben.
Genau, und da wollte Townsend drauf aufmerksam machen.
Die Fans wenden sich dann ab von Tommy und im nächsten Song We're Not Gonna Take It singen The Who, singt Roger Daltrey darüber, dass man eben nicht den falschen Führern folgen soll. Und es ist interessante Wendung, dass am Ende so eine Warnung vor Faschismus da rausspricht. Das hat Pete Townsend auch mal selber gesagt. Also das ist ja was, womit man jetzt bei Tommy, wenn man den Beginn des Albums hört, gar nicht rechnet. Kann es sein, dass hier auch so eine Art Kriegstrauma-Verarbeitung der Kindergeneration, der Kriegsgeneration
stattgefunden
hat?
Ja, das ist wieder die Parallele auch zu Roger Waters. Diese Generation an Rockmusikern, die in den späten 60er Jahren groß werden, die sind alles Nachkriegskinder. Und viele von ihnen haben genau das erfahren, dass eben der Vater entweder lange vermisst ist oder in Gefangenschaft ist oder eben lange nicht nach Hause kommt. Diese Vaterlosen, das sind viele, Eric Clapton zum Beispiel auch wieder aus anderen Gründen. Aber das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht und was die Rockmusiker der damaligen Zeit sehr, sehr beschäftigt hat.
Und ganz offensichtlich auch die Fans weltweit. Und
es ist diese Generation, ja.
Ja, ja. We are not gonna take it. Und wir sagen tschüss, Katharina Heinius.
Tschüss, vielen Dank.
Und Werner Köhler.
War mir ein Vergnügen.
Ich bin Frank König. Ciao.
Welcome to the camp. I guess you all know why we're here. My name is Tommy, and I became aware this year. If you want to follow me, you've got to play pinball. And pull in your earplugs, put on your eye shades, you know where to put the call.
Eine Woche, ein Album, ein Stück Geschichte. Die SWR 1 Meilensteine.